Schon darauf eingestellt, ja, dass immer was anderes kommt, wie du gedacht hast. Also Teil 1 von dir stimmt nicht, Teil 2 kommt dem schon näher. Okay. Es ist doch schon gemütlich hier. Ich war heute Morgen im Gottesdienst in Aschaffenburg und die Heizung war ausgefallen. Und wir saßen mit dicken Mänteln da und es war ungemütlich. Und habe ich gesagt, oh, hier im Bruchköbel ist wenigstens die Heizung noch in Ordnung. Ja. Die Speisung der 5000. Heute mal aus einer ganz anderen Sicht. Und das will ich dann auch gleich erklären. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und er heilte die Kranken. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, es ist spät geworden und die Gegend ist einsam. Schickt die Leute fort, damit sie sich in den Dörfern dort etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus antwortete ihnen, das ist nicht nötig, gebt ihr ihnen doch zu essen. Wir haben doch nur 5 Brot und 2 Fische hier, meinten die Jünger. Dann bringt sie her, sagt Jesus. Und er forderte die Leute auf, sich im Gras zu lagern. Er nahm die 5 Brote, die 2 Fische, sah auf zum Himmel und dankte Gott dafür. Dann teilten sie das Brot aus, das die Jünger ihnen gab. Was ist an diesem Tag geschehen? Und was hat das mit uns zu tun? Und wie können wir uns da hinein verdenken in diese Zeit? Wenn man sozusagen mal eintaucht in diese Geschichte, es geht ja nicht nur in allererster Linie die Brotvermehrung oder wie ich meine, den Menschen zu geben, was man selber nicht hat, sondern vielmehr es geht auch darum, Jesus sah die Menschenmenge und sie taten ihm leid. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, habe ich noch Mitleid mit den Menschen, die gar nicht zum Gottesdienst kommen? Habe ich noch Mitleid mit den Menschen, denen ich begegne? Und das ist mir so bewusst geworden, auch die letzten Wochen bei den Beerdigungen. Ich hatte wieder einige Beerdigungen im Januar. Und dann stehe ich da und sage, Herr, was kann ich diesen Leuten mitgeben? Wie kann ich sie abholen? Wie kann ich sie ermutigen? Wie kann ich sie auf dich aufmerksam machen? Und irgendwie war das in meinem Herzen so, dass ich gesagt habe, ich will sie nicht so zurücklassen, sondern ich will einen Samen sehen und der Samen soll aufgehen. Und das ist auch gut, dass ich das so tun durfte. Jesus wollte eigentlich alleine sein. Und das haben wir gerade gehört, Ulrich, durch die Ereignisse der Vergangenheit von Johannes dem Täufer. Aber nun sah er diese Leute und diese Bedürfnisse der Menschen. Und das war etwas ganz anderes. Und als er aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Und ich glaube, das ist uns als Gemeinden irgendwo doch ein Stück verloren gegangen. Dieses Mitgefühl mit Menschen, die ohne Jesus leben, die mit Jesus überhaupt nichts zu tun haben, aber die gerne davon profitieren wollen, eben sozusagen dabei zu sein. Und Jesus sagte dann zu ihnen, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und so ist mir das so im Gedächtnis geblieben auch, dass den Leuten etwas zu zeigen, zu sagen, sie anzuweisen, wo sie eben Hilfe für ihr eigenes Leben erhalten und bekommen. Und danach hatte ich so viele oder einige wirklich gute Rückmeldungen von den Leuten. Da saßen einmal über 100 Leute vor mir und einer kam und sagt, ich habe verstanden, ich muss mein Leben ändern. Und dann fragte ich nur so, wo kommen Sie denn her? Ich wollte ihn so gerne in die Gemeinde einladen, egal wo. Ich wollte ihn einladen, aber er war so weit weg, dass ich gesagt habe, schade drum, aber gucken Sie doch mal. Und das war dann so eine innerliche Zufriedenheit mit mir, beim nächsten Mal auch, dass Menschen halt eben auch gesagt haben, sie haben uns angesprochen und immer wieder diese Situation, Menschen sind offen. Und wir denken oftmals daran, interessiert doch gar keinen. Wir sind so eine kleine Gemeinde. Wenn, haben Sie die Möglichkeit zu kommen? Haben Sie die Möglichkeit, dabei zu sein? Jesus hat nicht weggesehen, sondern Jesus hat sich von den Menschen, die bei ihm waren, ja auch bewegen lassen. Und gegen Abend traten die Jünger zu ihm: Herr, die Lage ist so ernst, es wird spät, es wird Abend, schick doch die Leute weg. Wir können doch nicht damit ansehen, dass sie umkommen. Wie ein einsamer Ort, schickt die Leute fort. Und dann kommt etwas, was mich noch mehr bewegte: Gebt ihr ihnen zu essen. Und ich dachte, das ist doch nicht möglich. Wie konnte Jesus so etwas an diesem Abend von den Leuten, von seinen Jüngern verlangen? Und ich habe mich versucht, in diese Situation hinein zu verdenken. Ich habe nicht die Geschichte von außen betrachtet, sondern wie einer, der da mittendrin steht bei den Jüngern und der mittendrin dieses Wort von Jesus hört: Gib du ihnen zu essen. Und dann stehe ich da und sage: Da bin ich überfordert. Und das kann ich doch gar nicht. Und wie sollte das auch möglich sein? Und die Antwort, die war natürlich so überraschend: Gib du ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und wenn man die vielen Menschen sieht, wie soll das möglich sein? Und hier auch der Dienst in der Gemeinde, so eine kleine Gemeinde, eine Gemeinde, die vielleicht mit sich selber kämpft, und gebt ihr ihnen zu essen, den Menschen, die da draußen sind. Wie soll das gehen? Und aus dem Smiley wird ein ernstes Gesicht. Und dieses Smiley, wie sollen wir das angehen? Wie können wir den Menschen begegnen? Wie? Ich bin total entsetzt darüber, dass Jesus so etwas überhaupt von seinen Jüngern erwartete. Die Jüngern starrten Jesus genauso an und dachten: Das kann doch nicht wahr sein. Hat er das wirklich so gemeint? Hat er das wirklich so gewollt? Ist das wirklich so eine Lösung für uns alle? Und Jesus hat nicht wieder seine Forderung wiederholt, sondern Jesus sagt einfach nur einmal: Gebt ihr ihnen zu essen. Und dann ist mir diese Geschichte immer und immer wieder durch den Kopf gegangen. Es war ziemlich schnell klar bei den Jüngern, mal Kassensturz zu machen. Was ist in der Kasse drin? Für so viele Menschen und wahrscheinlich Judas, der ja auch die Kasse führte, gleich geblättert, klack, 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 klack. Ach, das Geld lag ja bei weitem nicht. Wo soll das Geld herkommen, um für die Leute da auch noch Essen zu besorgen? Und der andere sagte dann: Moment, wie viele Leute sind es? 10.000 mit Frauen und Kindern? Und sagt: Überleg doch mal, wo gibt es dann in der Gegend Bäckern, dass wir für 10.000 Leute ein Brot für jeden kaufen könnten? Wo, kriegen wir doch gar nicht zusammen, bis es dunkel wird. Oder der andere sagt: Wo kriegen wir das Transportmittel her? 10.000 Brote, die können wir doch nicht in Hosentaschen tragen. Wo kriegen wir das Transportmittel her, um das Essen zu den Leuten zu bringen? Also war es doch ganz klar: Schick sie weg. Lass sie sich selber versorgen. Und dann, wir lesen ja davon, 5.000 ohne Frauen, ohne Kinder, ohne. Und da ist das eine riesige Menge, die sich da versammelt hat. Jesus diskutiert nicht mit ihnen, sondern die Frage war: Was habt ihr? Was habt ihr? Und das hat mich wieder erstaunt. Was habt ihr? Sie waren am Ende ihrer eigenen Überlegungen: Was haben wir denn? Sie hatten absolut keine Ahnung von dem Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, den Menschen zu dienen. Sozusagen, wir machen es doch oftmals auch so, einen Kostenplan erstellen. Und das ist nicht verkehrt, überhaupt nicht. Einen Kostenplan zu erstellen, einen Überblick sich zu verschaffen, das ist doch in Ordnung so. Aber wenn wir sagen, schaffen wir nicht, kriegen wir nicht hin, das ist nicht unsere Aufgabe, da müssen wir mal überlegen. Kostenplan ist gut, aber wenn er nicht mit Jesus geplant wird, was wird dann daraus? Stelle fest, sie hatten nicht viel. Ich habe nicht viel. Ihr habt nicht viel. Und was machen wir aus dem, was wir denn überhaupt haben? Was ist meine Denkensweise? Wie gehe ich da voran? Und die Jünger, die kamen nie auf die Idee zu sagen, ach, ich erinnere mich ja, in der Vergangenheit, Jesus hat so oft geholfen. Waren wir nicht dabei, Wasser in Wein zu verwandeln? Ein Riesenwunder, das erste Wunder. Und wir haben doch gestaunt, was Jesus alles kann. Haben wir nicht gestaunt, wie Jesus dem einen, dem anderen oder einer ganzen Menschenmenge geholfen hat? Haben sie nicht gestaunt, wie Jesus jetzt aus dem Boot stieg und die ganzen Kranken und all die Heilten? Wie kommen sie nicht auf die Idee zu sagen, Jesus, wir haben nicht, aber du hast? Und das ist unsere Situation. Ja? Wir gucken, was wir haben, und wir rechnen nicht mit Jesus, der das tun könnte. Das ist unsere Situation. Sie erlebten doch Menschen, die geheilt wurden. Sie erlebten doch am eigenen Körper, wie gewaltig es war, als sie im Boot saßen, die Fischer, diese Jünger, und sagten, Herr, bitte, hilf uns, wir gehen unter. Die Fischer, die das gewohnt waren. Herr, wir vergehen, was sollen wir tun? Und der stille Sturm und die Wellen, und sie staunten darüber, wer ist er? Sie kamen nicht auf die Idee, durch die ganzen Wunder und durch all das, was geschehen ist, zu sagen, Herr, wir können es nicht, wir haben es nicht, aber du hast doch, du könntest doch. Auf die Idee kommen wir oftmals als Gemeinde auch nicht. Und zu sagen, nein, wir schaffen das nicht, wir kriegen das nicht auf die Reihe. Aber unterschiedlich wie wir, die Jünger, sind wir gar nicht. Sondern vielleicht die gleiche Idee, die uns bewegt. Probleme, und die Probleme halten uns auf. Und Probleme lassen uns Probleme sehen, ohne die Lösung in Jesus zu sehen. Unser Verhalten ist manchmal so erbärmlich. Und da fange ich bei mir an. Das Verhalten ist manchmal so erniedrigend, wenn ich dann sehe, warum hast du nicht größeren Glauben gehabt? Haben wir nicht die Führung Gottes schon so reichlich erlebt? Und manchmal ist es nicht mehr so wie früher oder wie wir planen. Ich war in einer kleinen Gemeinde in Wuppertal. Und in Wuppertal, kleine Gemeinde. Und dann habe ich da einige Jahre gedient, fast 10 Jahre. Und ich habe oftmals gejammert. Herr, was kann ich mit einer kleinen Gemeinde anfangen? Was können wir Großartiges bewirken? Und habe immer ein bisschen auf die großen Gemeinden geschielt. Ja, wenn wir bloß jemand hätten, der das und das tun könnte für uns, dann könnten wir aus unserem Gemeindeleben mehr machen. Herr, wir haben nur arme Leute. Wie können wir aus unseren Gemeinden heraus, aus unserer kleinen Gemeinde, große Dinge tun? Umsetzen, bewältigen. Und so habe ich auch manchmal gedacht, ach Herr, wenn ich bloß mal in eine große Gemeinde komme, dann könnte ich doch so viel mehr machen. Und ich habe mich so bedauert. Damals zu meiner Zeit war das noch so eine Rotation. Nach 8 bis 10 Jahren wurde man ausgetauscht. Und dann kam der Nächste an meiner Stelle und ich ging an eine andere Stelle. Ah, die 10 Jahre sind fast rum. Prima, prima. Wirklich so prima. Und wenn ich dann heute darüber nachdenke, was hast du? Und ich habe nur immer auf das Wenige gesehen. Auf das, was ich tun wollte und ich kann. Ich habe immer auf das gesehen, die anderen, die haben das Größere los. Oder in dieser Rotation haben sie die bessere Stelle bekommen. Und ich, armer Kerl, hing immer hinten dran. Und wir nannten es ja früher immer das Karussell, das ich drehte. Wenn einer wechselte, der Nächste und dann ging es reihum. Und ich hatte immer das große Glück, immer in der kleinen Gemeinde zu landen. Ja. Und dann habe ich mir jetzt später im Nachhinein auch gesagt, Herr, das Wenige, das Wenige. Und ich habe noch nicht mal so großes Vertrauen zu sagen, das Wenige, mit dem arbeiten wir hier. So ist es doch. Und dann sagen wir, packen wir es an. Gott hat uns das letzte Mal geholfen. Wird uns auch dieses Mal im Stich lassen? Oder ist er groß genug? Jünger, geht hin, gebt den Leuten zu essen, damit sie nicht in der Dunkelheit weg müssen. Gebt ihr ihnen zu essen, damit sie noch zusammen sein können. Gebt ihr ihnen zu essen und waren überfordert. Leider machen wir das, oder wie ich es auch gemacht habe, wie die Jünger. Wir kommen zu dem Schluss, das reicht nicht, gerade mal für mich oder für ein paar von uns. Und das, was wir haben, reicht nicht. Wir möchten es ja gerne tun, aber wir können es nicht. Wir wollten ja gerne eine Großevangelisation veranstalten, aber wir können es nicht. Und in unserem kleinen Gemeindesaal in Wuppertal, der war nicht attraktiv. Und dann die anderen, wenn man so eine Allianzstunde hatte und man kam rum und man hat dann gesehen, wie schön diese Gemeindehäuser waren. Und dann habe ich mich nicht getraut zu sagen, machen wir es mal bei uns. Nein, das habe ich mich nicht getraut. Ein bisschen geschämt für unseren primitiven kleinen Raum. Was für eine Vorstellung haben wir? Wir haben zu wenig. Und dann, wir wollten gerne. Wir wollten gerne Handzettel drucken. Budget langt nicht. Wir wollten so gerne und es plante nicht. Und unser Haushaltsplan, der hinkt immer hinterher. War manchmal eine ganz schwere Situation für uns. Aber das muss ich bekennen. Ich habe oftmals nicht mit der Macht Jesus gerechnet. Und deshalb sage ich, dieser Gedanke, dein Platz, dein Dienst in der Gemeinde, hat doch damit zu tun, mehr und mehr zu vertrauen. Und das musste ich lernen, von Mal zu Mal. Wir schauen, was wir haben. Wir schauen auf unsere Begabungen. Was haben wir für Begabungen? Wir schauen auf die Mittel. Wir schauen auf unsere Kräfte. Wir schauen auf die Jungen. Wir schauen auf die Alten. Das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wir können doch gar nicht. Wir können doch gar nichts Großes veranstalten, sondern vielmehr, was haben wir? Damit können wir nichts machen. Also bleibe ich, der ich bin, und wir bleiben, wie wir sind. Wir rechnen nicht mit Jesus. Und dann kommt die Frustration. Der Frust, ja, wir müssten und kommen nicht mehr weiter. Die Jünger konnten vermutlich gar nicht begreifen, wie groß die Möglichkeit in Jesus ist. Sie haben vieles erlebt. Ihr habt vielleicht auch vieles in dieser Gemeinde, auch in der Vergangenheit erlebt. Und ihr wisst doch, wie groß Gott ist. Und das musste ich erleben und erfahren und mich demütigen vor Jesus. Was habt ihr? Fragt Jesus. Was habt ihr? Und das habe ich nicht gefragt, sondern ich habe mich bedauert. Ja, hätte ich nur eine größere Gemeinde, könnte ich mehr machen. Hätte ich mehr Jugendliche, könnte ich mehr mich vervielfältigen. Hätte ich mehr von dem, könnte ich mehr machen. Hätte ich mehr und so weiter. Und war undankbar gewesen für das, was ich hatte. Und wenn Jesus sagt, okay, hat nicht mit ihnen diskutiert. Was habt ihr? Und dann steht in der Bibel tatsächlich, sie sagten, nur 5 Brote, nur 2 Fische. Aber was ist das unter diesen vielen Tausenden von Menschen? Und Jesus diskutiert nicht. Bringt's her zu mir. Vers 18. Bringt's her zu mir. Das war seine Aufforderung. Und er nahm diese 5 Brote, die Fische, blickte auf zum Himmel und dankte seinem Vater dafür. Habt ihr auch die Geschichte gelesen, den Psalmen? Schäbe meine Augen auf zu den Bergen, wo kommt mir Hilfe her? Wir halten unsere Augen nur auf das Sichtbare. Aber im Alten Testament, wenn die Juden gebetet haben, die haben ihre Hände aufgehoben und haben darüber hinausgeschaut, über die Berge. Wo kommt mir Hilfe her? Von über den Bergen, von Gott, dem alle Dinge gegeben sind. Und Jesus blickte auf, brach das Brot, die Fische und gab es ihnen. Und die Jünger die verteilten es an die Menge. Und das ist eben auch das Geheimnis, ja. Wir sind in unserem Kulturkreis so, dass wenn wir beten, natürlich, wir falten unsere Hände, wir neigen unsere Häupter und die Hilfe kommt von oben. Wir müssen öfters mal nach oben schauen und einfach mal sagen, von da oben, von Gott her, kommt doch alle Hilfe her. Das war ganz bestimmt nicht normal, aber sie vertrauten darauf, sie übergaben Jesus das, was sie hatten. Und ich glaube, das ist auch der Sinn oder der Gedanke, den ich dabei hatte, eben mit dem, dein Platz, dein Dienst in der Gemeinde. Und nicht einfach sagen, überlassen wir denen, die die Aufgabe übernommen haben. Für uns ist das hier interessant zu wissen, dass man beim Beten auch stehen kann, nach oben blicken kann und dass man seine Hände hochheben kann und kann sagen, von dir, Herr, kommt alles. Beim Singen machen wir es doch auch. Wir stellen uns, erheben unsere Hände. Wir sind froh und dankbar für diese bewegenden Momente. Warum nicht auch beim Beten? Warum nicht auch in dieser Situation zu sagen, Herr, von dir kommt doch alles. Was habe ich? Das bisschen, aber von dir kommt die Fülle. Ich habe nur ein bisschen, aber du vermehrst es. Ich habe nur ein bisschen, aber und dann sehen wir wieder weg von uns. So interessant, so interessant. Sollten wir manchmal wieder üben, einhalten. Also die Jünger verteilten das Brot und am Ende war so viel übrig, so viel. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht? Jesus sagt, geh hin und hebt die Reste auf, die Brotkrumen. Wer hat den Jüngern gesagt, nehmt 12 Körbe mit, die müssen wir füllen. Wo kommen auf einmal die Körbe her? Die Leute sind doch nicht mit leeren 12 Körbe um die Gegend gezogen. Das ist das Symbol, der Gedanke davon, für jeden ein Korb. Für jeden der Jünger ein ganzer Korb voll, den sie einsammeln konnte. Das, was sie gegeben haben, davon wurden sie selber satt, was sie weitergereicht haben. An dem durften sie doch selber teilnehmen. Von dem, was sie mit anderen geteilt haben, kam ihnen zugute. Und darüber hinaus für die nächsten Tage. Du hast einen ganzen Korb voll. Ess davon für die nächste Zeit. So hätte ich denken sollen damals. So hätte ich meine Gedanken ordnen sollen. Was ich gebe, kommt doch zurück. Was ich gebe, um andere daran teilhaben zu lassen, das ist doch kein Verlust für mich. Und das geht von der Gemeinschaft, das geht vom Geben miteinander, das geht von dem Einsammeln der Kollekte, das geht von all dem, ich gebe doch noch was her und werde arm, sondern ich gebe her und erhalte noch sehr viel davon. Denn ein tief geschütteltes Maß wird er in euren Schoß drücken von dem, was wir geben. Also Gott lässt sich da nicht lumpen, sondern er sagt, wo unsere Herzen dahinter stecken, das will er zurückgeben. Also die Jünger verteilten das Brot und am Ende beginnt etwas Großartiges. Dieses Großartige heißt dann, am Ende hast du mehr als das, was du vorher hattest. Etwa 5000 Männer, ohne Frauen, ohne Kinder. Was für eine Menge. Und das ist das, was mich sehr berührt hat in dieser Geschichte. Nicht einfach die 10.000, die da waren, um das Brot zu essen, sondern dieses Glück, ein Wunder an seinem eigenen Leben zu erfahren, was ich gebe, bekomme ich vielfältig zurück. Jesus kann aus unseren geringen Gaben so viel mehr machen, so viel Großartiges machen. Die Frage ist, bin ich dazu bereit zu geben, ohne zu sagen, was habe ich davon? Bin ich bereit, diese Sache Gottes zu unterstützen? Bin ich bereit, eben meinen Platz in der Gemeinde nicht nur zu finden, sondern auch einzunehmen, um einen Platz in der Gemeinde, der so unterschiedlich ist, als meinen Dienst zu sehen, nämlich so, wie ich es kann, mit meinen Gaben. Nicht jeder muss Prediger werden und nicht jeder muss das können, was ich kann und umgekehrt. Das ist gut so. Ich würde niemals mit Carsten tauschen können. Carsten, du bist mir da weit, weit überlegen. Und deshalb, aber ich habe meinen Platz und den nehme ich ein. Und das ist gut so, dass jeder seinen Platz einnehmen kann. Und der Pastorendienst hier in der Gemeinde. Ihr habt manchmal Träume von dem, was alles sein könnte und wie. Und wenn ihr treu bleibt und wenn ihr euren Dienst so ausfüllt mit eurer Hingabe, dann kann was geschehen. Jesus kann und will aus unserer Gabe was machen. Die Frage ist nur, bin ich bereit? Bin ich bereit dazu? Das heißt doch, also die Älteren unter uns, die können die Älteren da draußen ansprechen und kann sagen, nicht einladen zu einem Gottesdienst. Die Leute da draußen haben völlig andere Vorstellungen von einem Gottesdienst. Aber ihr könnt sie einladen. Eine Stunde unter dem Wort. Eine Stunde unter dem Wort Gottes. Eine Stunde in der Gemeinschaft. Eine Stunde, und lass mal denn das Wort Gottesdienst weg, weil die Leute haben so falsche Vorstellungen davon. Und dann ladet sie zur Gemeinschaft unter dem Wort ein. Und dann könnt ihr teilen, das, was ihr habt. Und da spielt das Alter keine Rolle. Und das kann jeder von uns tun. Das ist doch großartig. Es zeigt diese großartige Güte Gottes, dass er aus meinem, aus deinem Leben das machen kann, wenn ich nur bereit bin, das zu geben, was ich habe. Und was sagt Johannes, ja, im 1. Johannes 1,16, da steht, wir alle haben aus seiner Fülle genommen, Reichtum und Gnade, empfangen und nicht nur einfach für uns selber, sondern um es weitergeben zu können. Das haben wir als Gemeinde oftmals leider versäumt oder vergessen. Paulus war von den Möglichkeiten Gottes so beeindruckt, dass er sich dafür so eingesetzt hat. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals erbitten oder uns vorstellen können. So wirkt seine mächtige Kraft in uns, weil er sie wirkt. Wir sind nicht begrenzt. Wir sind nicht auf wenigem angewiesen, sondern das Wenige in Gottes Hand, das kann uns voranbringen. Und das Wenige in Gottes Hand kann es Mächtigen groß machen. Ihr betet doch auch, dass Menschen zur Gemeinde kommen. Nicht nur beten, sondern hoffen und glauben und sich selber einbringen dazu. Das kann jeder, hoffentlich doch auch. Also ich sage, ich kann das nicht. Irgendwie kann ich das nicht. Wer seine Kräfte teilen will, der erlebt sie. Und er lebt aus den Erfahrungen heraus. Und ihr werdet sehen, wenn man mutig genug ist, schenkt Gott die Freudigkeit dazu. Wir leben in dieser Welt und nicht nur sagen, die Welt hat sich so verändert. Katastrophal. Die Welt ist schön und groß, wenn wir die Politiker nicht hätten. Die Welt ist schön und groß und die Menschen, mit denen kommt man aus. Also anzusprechen. Meine Frau hat sich angewöhnt, sie hat ja ihr Handy und sie hat dann auch den Übersetzer drin und sie fragt einfach, wo kommst du aus welchem Land? Und dann schreibt sie das gleich in Deutsch und lässt es übersetzen. Google kann das alles. Und dann schickt sie den Leuten das, was sie geschrieben hat, ein Gebet oder ein Hinweis oder irgendetwas und schickt es ihnen hin und sagt, ich lade dich ein. Lade dich ein zur Gemeinschaft. Und das, wir haben heute die technischen Möglichkeiten. Also technisch gesehen bin ich nicht so voran. Aber ich versuche es auf meine Art und Weise. ich kann noch reden. Ich kann das vielleicht auf meine Art und Weise noch machen. Oder vielleicht sagt jemand, du quasselst die Leute tot. Ja, wie auch immer, beachten wir das mal. Wir könnten, wenn wir Jesus mehr vertrauen würden, wenn wir ihm mehr das geben, was wir haben. Wenn die Jünger schon gewusst hätten, was aus ihren 5 Broten und aus diesen 2 Fischen werden könnte, würde, hätten sie sofort gesagt, wir verteilen unser Brot, wir verteilen unsere Fische und dann, wow, und dann erleben. Nein, das haben sie nicht. Sie mussten die Erfahrung machen, erst einmal abzugeben und zu sagen, Jesus, das ist, was wir haben. Nicht mehr, nicht weniger. Und dann, wenn Jesus es segnet, dann gab Jesus es ihnen zurück. Und das ist das Großartige daran. Und das ist doch auch schön, dass man es so tun kann. Wenn wir die Kraft Gottes erleben wollen, wenn wir dann, und das berührt mich so sehr, dass ich mit manch anderen sage, ich will mich nicht hervorheben, nicht rausstellen und gar nichts. Ich will nur sagen, Herr, solange wie ich kann, bin ich kein Rentner. Solange wie ich kann, will ich das bisschen, was ich habe, doch dir geben und mach du etwas daraus. Wiederum meine Frau, sie war die Tage im Januar beim Arzt. Natürlich immer mal Untersuchungen, wie wir es hoffentlich alle mal machen und gucken, dass alles in Ordnung ist, Check-up und was alles ansteht. Und dann kommt sie zu der Ärztin und die Ärztin, ich weiß nicht, wie sie darauf das Thema gekommen sind. Die Ärztin sagt, ich bin katholisch, aber ich gehe doch in keinen Gottesdienst. Und meine Frau sagte dann, aber wir haben den gleichen Vater im Himmel. Und so, sie stutzte und sagte, ja, der ist nicht katholisch, der ist nicht evangelisch, der ist kein Freikirchler, sondern so, wir haben einen Vater im Himmel. Und dann haben die geredet. Und sie haben tatsächlich 40 Minuten über Gott geredet. Und die war ganz erschrocken und sagte, oh, ich habe hier noch Patienten. Ja. Und dann haben sie sich umarmt. Haben gesagt, ich komme wieder und wir können weiterreden. Wir haben doch einen Vater im Himmel und dem sagen wir dann alles. Ja? Wenn sie belastet ist oder wie auch immer, wir haben einen Vater im Himmel. Und so sind die ins Gespräch gekommen. Meine Frau hat keine Ahnung von Predigttexten oder sowas. Keine Ahnung, wie man das aufbaut oder weitergibt. Aber ihr kindlicher Glaube lenkt immer darauf hin, egal wo sie ist, wir haben einen Vater im Himmel. So wie Jesus nahm das Brot, die Fische, dankte Gott dafür und sagte, danke Herr, dass du uns das bisschen gegeben hast. Und wir geben es unter die Leute weiter. Weiß nicht, wie das Gespräch weitergehen soll mit der Ärztin, aber es muss Eindruck gemacht haben, dass sie nicht gesagt hat, oh, ich habe jetzt keine Zeit, oh, ich muss zum nächsten Patienten. Vielleicht sind die Patienten draußen verrückt geworden, wo bleibt dann die Frau? Ja. Und trotzdem, sie hat einfach durchgehalten. Wisst ihr, so ein bisschen, so ein Samenkorn, so ein bisschen, was sie hatte, sie konnte nicht erklären, warum und wieso theologisch oder was auch immer. Aber das bisschen Vertrauen, unser Vater im Himmel, er kann. Und das ist das Gute. Und die Frau denkt vielleicht nach, Gott ist nicht katholisch, evangelisch oder sonst was, sondern vielmehr, er ist der allmächtige Vater im Himmel, den wir anbeten. Das ist gut. Haben wir diese Vorstellung von dem, was Gott tun könnte, weil wir ihn doch schon erlebt und schon erfahren haben. Wir werden viel mehr erleben können. Wir werden viel mehr erfahren können. Und wir werden viel mehr von der Güte Gottes in unser eigenes Leben nehmen. Wir profitieren davon. Und als die Leute nach der Beerdigung zu mir kamen und sagten, ich habe verstanden, ich muss mein Leben verändern. Dann habe ich gesagt, Herr, jetzt kann ich nichts anderes. Ich gebe sie jetzt in deine Hand. Ich kann ihnen nicht nachlaufen, will ihnen nicht nachlaufen. aber laufe du ihnen nach, dass der Gedanke nicht mehr aus ihrem Kopf geht, sondern dass sie sagen, wir haben einen Vater im Himmel und das ist gut. Und dann, wenn man sich hinstellt, zum Vater unser zu beten, ja, dann merkt man auch, wenn ich dann anfange und schaue so in die Runde, man merkt es dann, wenn Leute davon ergriffen sind. Wir haben einen Vater im Himmel und wir sprechen nicht einfach nur ein Gebet, was wir auswendig gelernt haben, sondern das Vertrauen zu ihm herzustellen. Nur wenn wir das Wenige, das wir haben, dass wir das sehen, mehr daraus zu machen, mit unserem Zeugnis, mit unseren Gaben, mit unseren Hingaben, mit all dem behalten wir es nicht für uns, sondern wir lassen es uns weitergeben, auf jeden Fall. Denn wir wollen doch Gemeinde bauen und der Gedanke, dein Platz, dein Dienst, deine Gemeinde. Das heißt also, ich werde da nicht raus, da draußen gelassen, sondern ich werde mit hineingenommen. Meine Gemeinde, mein Platz, mein Dienst. Und so kann etwas Wunderbares, Kleines entstehen. Jeder mit seiner Gabe, Gott so zu dienen, wie er es tun kann. Und das wünsche ich uns so sehr. Ich bin so mit euch verbunden. Und mein Herz hängt so sehr auch hier an die Gemeinde, an dieser Gemeinde. Weil ich weiß, wisst ihr noch, vor Jahren, wo wir so eine große Gruppe hier waren, und dann nicht entmutigt sein, sondern durchhalten und das bisschen, was bewahrt wurde, weitergeben. Nicht entmutigt zu sein, sondern vielmehr, hier arbeiten wir nicht nach Kostenplan, auch wenn das manchmal so sehr wichtig ist. Hier haben wir manchmal nicht viel, aber was wir haben, das wollen wir geben. Ich kann nicht viel geben, aber ich kann viel daraus machen. Ich bin nicht in der Lage, aber Jesus ist in der Lage, das zu machen, was ich nicht kann. Die Jünger standen da und die Jünger verteilten das, was Jesus ihnen gegeben hat. Und sie staunten. Ich wünsche uns das Staunen wieder und über die kleinen Dinge, die Jesus tut, über die kleinen Dinge, über das, was möglich ist in unserem Rahmen. Liebe Leute, ich habe euch wirklich so lieb und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass auch ihr als Gemeinde weiter vorankommt und dass ihr staunen könnt, wenn einer reinkommt, wenn zwei reinkommen und wenn das unter dem Wort Gottes geschieht, die Gemeinschaft. Vergesst Gottesdienst und dann Gemeinschaft unter dem Wort. Und das ist ein ganz anderer Gedanke, das Wort Gottes unter uns. Und es vervielfältigt sich. So soll es auch sein. Möge Jesus bei uns ein erfülltes Leben schenken, ein reich erfülltes Leben mit den Erfahrungen unseres Lebens. Und das muss ich dann auch sagen. Mit zunehmendem Alter werde ich viel mutiger. Früher, ach, wir haben doch nichts, wir können doch nichts und so weiter. Aber mit zunehmendem Alter kann ich das sagen. Wenn man zurückblickt und man sieht diese Vielfältigkeit in dem Leben, in meinem Leben, dann könnte ich euch viele Geschichten erzählen, was ich nicht tun will. Ich will ja nicht auf meine Person zurückschauen und sagen, so müsst ihr sein, auf keinen Fall. Und dann vielmehr Vertrauen in Jesus zu lernen. Und deshalb mein größter Wunsch ist, Gott segne euch. Mein größter Wunsch ist, Gott schenke euch diese Sicht und diese Erfahrungen, er gibt noch dazu. Wir sind noch lange nicht am Ende. Was hat Wesley gesagt? Johannes Wesley, der Reformator aus England. Das Beste liegt noch vor uns. Das Beste. Unabhängig von dem, was wir haben. Das Beste liegt vor uns. Im Namen Jesu. Lieber Herr Jesus,